Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt, Jesus Christus. Wissen Sie schon, wisst ihr schon, was ihr alles zu Weihnachten bekommt? Bei Erwachsenen muss das vielleicht ja so sein. Manche Leute schenken sich auch gar nichts mehr. Man hat ja schon alles. Was soll die Schenkerei? Aber wenn mir Kinder in der Jungschau oder im Religionsunterricht erzählen, ich weiß schon alles, was ich zu Weihnachten bekomme, dann geht's mir doch immer noch so ein bisschen durch und durch. So gar keine gespannte Erwartung mehr, keine überraschten Augen. Ist doch irgendwie auch schade. Für mich, das ist mal so meine ganz persönliche Meinung, für mich ist es eigentlich auch immer ein Zeichen von Liebe, den anderen zu überraschen, unerwartet zu beschenken, irgendwas Besonderes zu haben. Aber ganz unabhängig davon, ob wir nun überraschende Geschenke zum Fest erwarten oder nicht, gibt es denn sonst noch irgendwelche Erwartungen im Leben? Leben wir auf etwas zu? Sind wir positiv gespannt, was uns bevorsteht? Steht da noch was aus in unserem Leben, das auf Erfüllung wartet? Von solcher gespannten Erwartung spricht zum Beispiel unser heutiger Bibeltext. Er erzählt erstens von einem Leben voller Erwartung, zweitens von Enttäuschungen und Verunsicherungen auf dem Wege und im Laufe der Zeit und drittens davon, wozu uns eine lebendige Erwartung herausfordert. Wir lesen im Matthäusevangelium im 10. Kapitel die Verse, im 11. Kapitel, Entschuldigung, die Verse 2 bis 10. Als aber Johannes im Gefängnis von den Werken des Christus hörte, sandte er zwei seiner Jünger und ließ ihm sagen, bist du derjenige, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und berichtet dem Johannes, was ihr hört und seht. Blinde werden sehend und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote werden auferweckt und Armen wird das Evangelium verkündigt. Und glückselig ist, wer nicht Anstoß nimmt an mir. Als aber diese unterwegs waren, fing Jesus an, zu der Volksmenge über Johannes zu reden. Was seid ihr in die Wüste hinausgegangen zu sehen? Ein Rohr, das vom Wind bewegt wird? Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Menschen mit weichen Kleidern bekleidet? Siehe, die, welche weiße Kleider tragen, sind in den Häusern der Könige. Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Propheten? Ja, ich sage euch, einen, der mehr ist als ein Prophet. Denn dieser ist's, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten soll. Das Lebenswerk des Johannes war ja davon geprägt, dass er eine große Veränderung erwartete. Wovon schon immer in seinem Volk die Rede war, dass Gott selbst kommt und seinem Recht Geltung verschafft. Das sollte unmittelbar bevorstehen. In dieser Erwartung hatte er vieles vernachlässigt, was anderen Leuten wichtig war, hatte sich selbst nur mit dem Nötigsten versorgt. Ein Umhang aus Kamelhaar soll er getragen haben und Heuschrecken und wilden Honig gegessen haben, das, was er da fand. Er hatte also vieles vernachlässigt, um sich darauf vorzubereiten, hatte die Leute aufgerufen, sich selbst auch darauf vorzubereiten. Endlich sollte hervortreten, was so lange verborgen, was so lange versteckt blieb. Dass Gott diese Welt beherrscht, dass sein Wort gilt, dass die Welt wieder wird, wie sie nach Gottes Willen sein soll, und dass er uneingeschränkt regiert. Seinen Retter, seinen Messias würde er schicken, und dann würde alles wahr und erlebbar, was er je versprochen hatte. Die andere Welt, die immer schon da ist, die keine Zeit und keinen Raum kennt, bricht hinein in unsere Sichtbare, wenn er kommt. Das ist nun keine Vorstellung aus einer anderen Zeit oder nur was für Radikalinskis wie Johannes den Täufer. Um nicht mehr und um nicht weniger geht es in der Botschaft der Bibel, geht es in der Botschaft von Jesus. Nicht um ein paar Verbesserungsvorschläge für unsere Welt, sondern um den Himmel. Um die andere Welt Gottes, die uns und unsere Zeit ständig umgibt, die wir nicht sehen und die wir deshalb schnell aus den Gedanken verlieren. Die mal kurz aufblitzt, wenn jemand besonders liebevoll ist, wenn das Herz eines Menschen berührt wird, wenn es verändert wird, wenn Dinge passieren, die so gar nicht zu unseren Erfahrungen passen wollen. Das Evangelium ist die Einladung, sich mit dieser Wirklichkeit zu befassen, sich ihr zu stellen. Wo diese Seite ausgeblendet wird, da geht nicht irgendeine zeitbedingte Denke des ausgehenden Mittelalters, sondern da geht tatsächlich das Wesentliche verloren. Clive Staples Lewis hat das in seinen Narnia-Geschichten meisterhaft dargestellt. Durch den Kleiderschrank ihres Onkels gelangen die vier Kinder Peter, Susan, Edmund und Lucy, seine Hauptpersonen, in die andere Welt, wo in märchenhaften Bildern genau das passiert, was tatsächlich unsichtbar um uns herum geschieht. Eine Welt, in der sich letztlich nichts und niemand Jesus entgegenstellen kann. Und wer mit dieser Welt rechnet, für den steht immer noch was aus. Für den kommt das Beste immer noch. Der fühlt sich nicht irgendwann im Leben auf dem absteigenden Ast, sondern immer voller Hoffnung, dass endlich eintrifft, worauf er vertraut. Das heißt aber nicht, dass einem diese Erwartung immer aus allen Knopflöchern leuchtet. Die Umstände können es mit sich bringen, dass ich verunsichert werde, genau wie Johannes der Täufer. Natürlich war das eine Sternstunde für ihn, als da Jesus bei ihm im Jordan untertauchte. Natürlich hatte er an den Zeichen den kommenden Messias erkannt. Aber nun hatte sich Jesus nach Norden, nach Galiläa zurückgezogen und er, Johannes, saß im Gefängnis des Herodes und konnte Streichhölzer ziehen, wann sie ihm das letzte Mal Wasser und Brot bringen würden. Wenn Jesus wirklich der Erwartete wäre, müsste doch mehr passieren. Dann dürfte Gott doch all das Unrecht, all die Willkür nicht immer noch weiter geschehen lassen, sondern müsste endlich eingreifen. Und deshalb schickt Johannes seine Schüler, die ihn treu besuchen, mit der Frage los: Bist du es wirklich? Jesus antwortet nicht einfach ja oder nein. Das wäre ja nur eine Behauptung. Er verweist auf Gottes Versprechen, auf die große Linie, die sich durch die ganze Bibel zieht, die die Erwartung prägt, wovon im Alten Testament ja schon immer wieder die Rede war. Alles wird neu, alles wird so, wie Gott sich das gedacht hat. Die Augen sind geöffnet, die Augen der Blinden, die Ohren nehmen wahr, die Ohren der Tauben. Alle Beeinträchtigungen sind Geschichte bis hin zum Tod und vor allem, niemand ist mehr benachteiligt. Interessant, alles gipfelt in diesem Satz: Armen wird das Evangelium verkündigt. Wer das wahrnehmen kann, der ist wirklich glücklich. Das ist tatsächlich der Schlüssel zum Glück. Die Zeichen von Gottes neuer, von der anderen Welt mitten in dieser zu entdecken. Dazu muss ich natürlich erstmal damit rechnen, aber dann fallen sie doch ins Auge. Und dann gehe ich anders durch meinen Tag. Nicht mehr die 6:30 Nachrichten prägen meine Stimmung, sondern das Wort der Losung. Ich suche mir Anregungen, die den Blick auf Gottes Welt freigeben. Und davon erzähle ich weiter. Nehme den Sonntag wahr als Stärkung in dieser Gewissheit. Die Adventsbräuche als Erinnerung an den eigentlichen Inhalt dieser Zeit. Kürzlich ist eine mütterliche Freundin von meiner Frau und mir gestorben. Sie hat uns hilfreich begleitet, als wir uns kennenlernten und auch in den Jahren danach. Jetzt musste sie sich schon geraume Weile um ihren Mann kümmern, dessen Demenz heftige Züge annahm. Sie konnte kaum ruhig schlafen, war immer gefordert. Vorher hatte sie ihre Mutter gepflegt, die darüber uralt geworden war. Und selbst hatte sie auch mit gesundheitlichen Beschwerden zu kämpfen. Aber wenn wir miteinander sprachen, waren das stets nur Randthemen. Sie berichtete begeistert, dass einer ihrer vielen Enkel jetzt Pfarrer in ihrer Gemeinde geworden war. Sie freute sich an den vielen neuen Ideen, die er hatte und wie dadurch Menschen mit dem Evangelium erreicht wurden. Sie verfolgte während der Corona-Einschränkungen seine täglichen Morgenandachten, die er auf YouTube veröffentlichte. Sie interessierte sich für die Veranstaltungen, die im unweit gelegenen Schneewindhaus angeboten wurden. Wo sich in der Gemeinde, wo im Reich Gottes sich etwas bewegte, da nahm sie Anteil, das war ihr wichtig. Sie blickte durch belastende Lebensumstände zum eigentlich Wichtigen. Ihre Erwartung hatte ein Ziel. Wer von solcher Erwartung geprägt wird, betet auch anders. Da dreht sich das Gespräch mit Gott nicht nur um das eigene Ergehen und das der Familie. Da bewegt die Gemeinde in der Welt, da bewegen die Menschen, die Gott noch nicht kennen. Da bewegt Gottes Anliegen und seine Ehre. Dein Reich komme. Aber echte Erwartung fordert auch heraus. Sie lässt uns irgendwann anders reagieren. Vielleicht manchmal etwas verstörend für andere. Vielleicht so, dass wir nicht mehr so richtig in den Club passen. Verwunderte Blicke ernten. Oder mitleidige. Jesus stellt den Menschen damals die Frage, weswegen seid ihr denn zu Johannes gegangen? Seid ihr ernsthaft interessiert an dem, was Johannes sagte? Was er in euer Leben brachte? Was hat euch bewogen, mal auszuscheren und diesem Außenseiter zuzuhören? Das Übliche, Menschen, die sich darstellen und solche, die immer dem Mainstream folgen, die könnt ihr doch überall haben. Wenn ihr ernsthaft interessiert seid, dann zieht die Konsequenz. Dann zeigt das auch, indem ihr eure Prioritäten, eure Schwerpunkte anders setzt. Die Sache mit Gott ist kein zusätzliches Hobby, wofür eigentlich kaum noch Kraft da ist. Sie ist das Ende von manchen Aktivitäten, die uns ganz gut ausfüllen. Vielleicht auch die Befreiung davon. Aber den Himmel gibt's nicht dazu, sondern anstatt. Als Nachtwächter behaupte ich manchmal, früher hätten sie ihre Müdigkeit überspielt, indem sie sich ermutigten, fehlender Nachtschlaf wird im Sarge nachgeholt. Aber so ähnlich gilt es auch für den Himmel, für unsere Erwartung. Wir brauchen keine Sorge zu haben, was aus uns wird. Ich will es mal ganz krass sagen, dass es uns richtig gut und rundum gut geht, dafür ist doch im Himmel noch genug Gelegenheit. Ich finde es immer echt schade, wenn für Aktivitäten der Gemeinde nicht genug Kraft da ist, nicht genug Leute sich finden. Und selbst diese Aktivitäten der Gemeinde drehen sich ja häufig um uns selbst. Ich denke manchmal, wenn Jesus so unser Nuklear zur Hand nehmen würde, übrigens das Neue ist da, das war jetzt der Werbeblock, wenn er das zur Hand nehmen würde und da mal durchblättert, da würde er vielleicht sagen, das ist ja ganz nett und schön und was macht er für die Leute, zu denen ich euch geschickt habe? Vieles von dem, was in der Gemeinde veranstaltet wird, ist ja doch für die eigenen Mitglieder. Und wenn Gott uns nur noch zu den anderen schickt, sind wir ja völlig überfordert. Nein, um das zu packen, da muss manches wegfallen. Nicht, weil es schlecht ist, sondern weil es eben zu den zweitwichtigsten Dingen gehört. Das Ja zu einer großen Sache erfordert viele Nein. Warum haben wir so viel Angst vor Aufgaben und Herausforderungen? Könnte es nicht sein, dass wir darüber manches Wunder verpassen. Gott möchte uns doch beschenken, möchte Menschen Augen und Ohren öffnen, Unerreichten mit dem Evangelium begegnen, den Armen das Evangelium zukommen lassen. Er will uns ermutigen, schon heute unser Bürgerrecht im Himmel wahrzunehmen. Könnte es vielleicht die Weihnachtsüberraschung für uns werden, dass uns in dieser Hinsicht ein neuer Gedanke, eine neue Einsicht kommt? Amen.